Ihr lieben Geschwister, wir wollen miteinander wieder das Matthäusevangelium aufschlagen und fortfahren in unserer Betrachtung der Wege Jesu. Der Herr Jesus sitzt auf diesem Berg, seine Jünger sind um ihn herum und darum herum sind eine Menge von Menschen. Und nun hält er diese Predigt, die wir gemeinhin als Bergpredigt auch in unseren Bibeln eingetragen habe, in der Überschrift. Und da wollen wir heute miteinander einen Abschnitt lesen. Und zwar aus dem 7. Kapitel möchte ich uns die ersten 11 Verse vorlesen. Kapitel 7, Matthäusevangelium, die ersten 11 Verse. Und wenn ich die Verse gelesen habe, können wir das Fenster oder die Fenster wieder schließen und dann bete ich noch mit uns gemeinsam. Matthäus 7, ab Vers 1. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst, wird auch euch zugemessen werden. Was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht? Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehste, der Balken ist in deinem Auge. Und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Gebt das Heilige nicht den Hunden, und werft eure Perlen nicht vor die Säue, damit diese sie nicht mit ihren Füßen zertreten, und jene sich nicht umwenden und euch zerreißen. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Oder ist unter euch ein Mensch, der, wenn sein Sohn ihn um Brot bittet, ihm einen Stein gibt? Und wenn er um einen Fisch bittet, ihm eine Schlange gibt? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten. Bis hierhin. Wir können die Fenster wieder schließen. Ich möchte am Anfang noch mit uns gemeinsam beten. Unser himmlischer Vater, wir danke dir ganz herzlich für dein Wort. Du hast es uns gesandt, aber du hast nicht nur uns dein Wort gesandt, sondern du hast uns auch deinen Sohn gesandt und du hast uns deinen Geist gesandt. Ja, wir haben so viel, was wir auch als Schatz haben dürfen, was wertvoll ist. Und auch heute Morgen die Worte, die wir gehört haben, Herr, sie sind für unser Leben wichtig. Du hast sie aufschreiben lassen von dem Matthäus unter der Leitung deines Geistes. Und nun hören wir sie. Und wir merken, dass wir deine Hilfe brauchen. Ja, wir sagen es dir ganz offen, ohne deine Hilfe können wir mit deinen Worten nicht viel anfangen. Ohne deine Gnade, ohne dein Licht von oben, hilft es uns gar nichts, die Wahrheit zu hören. Wir widersprechen ihr gerne und wir neigen unser Herz nicht ihr zu, sondern wenden uns doch auch oft von ihr ab. Deswegen wollen wir dich bitten, dass du uns, Herr, doch auch hältst und in unsere Herzen hinein dein Wort fallen lässt, dass es doch auch dort Wirkung zeigt und unser Denken und unser Sinne verändert, uns erneuert. Ja, rette du und baue du weiter auf und leite du an. Dir befehlen wir uns an. Amen. Der Herr Jesus Christus gibt hier seinen Jüngern und alle, die es gehört haben, diese Predigt, drei Anliegen mit auf den Weg. Und diese drei Anliegen möchte ich mit uns heute Morgen betrachten. Und sie sind nicht alle gleich lange von den Verse her. Ein Anliegen hat nur einen einzigen Vers, aber nichtsdestotrotz, wir wollen uns diese drei Anliegen ansehen. Beginnen wollen wir mit dem allerersten Anliegen. Das finden wir in Verse 1 bis 5 geschildert. Also Matthäus-Evangelium, ihr dürft es gerne mitlesen, das ist immer Hilfe. Kapitel 7, die Verse 1 bis 5. Und jetzt lesen wir etwas, wo wir gut zuhören müssen, damit wir es verstehen können. Da heißt es am Anfang, und es schildert nun das Anliegen, das erste Anliegen des Herrn Jesus für seine Jünger und alle, die es hören: Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Was meint der Herr Jesus Christus damit? Sollen wir überhaupt nicht in irgendeiner Weise beurteilen oder auch urteilen? Sollen wir gar nicht uns ein Bild machen von den Dingen und Angelegenheiten, damit wir diese Aufforderung richtig verstehen können? Aus diesem Grund möchte ich mit uns aus dem 1. Korintherbrief eine Stelle lesen, wo es ganz klar wird, dass es hier nicht allgemein um das Richten oder Beurteilen von Dingen geht. Und der Herr Jesus quasi sagen möchte, ihr dürft überhaupt nicht beurteilen oder richten. Das wäre völlig verkehrt, wenn wir das so verstehen würden. 1. Korinther Kapitel 6 lese ich uns vor, die ersten drei Verse. Da spricht der Paulus mit den Christen in Korinth, mit der Gemeinde in Korinth. Und in der Gemeinde gibt es Streitigkeiten unter den Christen. Und nun sagt der Paulus Folgendes zu ihnen: Wie kann jemand von euch, der eine Beschwerde gegen einen anderen hat, also das ist der Streit, ne, sich bei den Ungerechten richten lassen, anstatt bei den Heiligen? Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wenn nun durch euch die Welt gerichtet werden soll, seid ihr dann unwürdig, über die allergeringsten Dinge zu entscheiden? Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden, wie viel mehr die Angelegenheiten dieses Lebens? Wir sollen sehr wohl richten, ein Urteil uns bilden in den Angelegenheiten des Lebens, im Miteinander. Also geht es hier nicht darum, sondern es geht eigentlich, und das macht der Text auch wunderschön klar, um das Verurteilen. Es geht nicht um das normale Beurteilen, um das normale Richten, in dem Sinn, dass ich ein Urteil über eine Sache versuche für mich zu finden, sondern es geht um das Verurteilen. Man könnte das jetzt, wenn man es ganz frei auch formuliere, wollte es so formulieren: Verurteilt nicht, damit ihr nicht verurteilt werdet, denn mit demselben Gericht, mit dem ihr eben richtet, werdet ihr gerichtet werden. Verurteilt nicht. Ja, sagt der Herr Jesus damit nicht ganz klar, dass wir in unserer Beurteilung der Dinge noch zu lernen habe und wachsen müsse? dass wir unter Umständen etwas gar nicht wahrnehmen, welches in unserem eigenen Leben vorhanden ist und uns Probleme bereitet. Dieser dicke Balken, von dem hier die Rede ist, in dem Bild, was der Herr Jesus hier gebraucht, nicht? Vers 4. Halt, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Also die Situation ist die, da sind zwei, die kommen zusammen und der eine, der sagt sich ja, also da, der hat ja ein Problem. Jetzt muss ich ihm helfen. Das ist also etwas, was unbedingt auch geklärt und gelöst werden muss und wo man was machen muss, das kann man nicht einfach so lassen. Und jetzt also sagt er halt und möchte den Splitter aus dem Auge seines Bruders ziehen. Und er nimmt gar nicht wahr, dass er persönlich ein viel größeres Problem hat. Also er hat einen Balken in seinem Auge und sollte sich zuallererst einmal diesen Balken aus dem Auge herausziehe, ne, Vers 5, du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Diese dicke Balken haben die Jünger solche dicke Balken in ihrem Auge gehabt? Also wenn es so wäre, dass sie diese Jünger gar keine Balken in ihrem Auge gehabt hätte, wäre dieses Beispiel völlig sinnlos gewesen. Hier spricht der Herr Jesus Christus eine Angelegenheit an, die bis zum heutigen Tag alle Christen haben als etwas, wo sie damit zu kämpfen haben. Wenn ich es mal ganz einfach so schildern dürfte, wir blicken auf den anderen und wir sehen bei dem anderen etwas, was uns nicht gefällt, was uns missfällt. Und jetzt urteilen wir nicht nur über den anderen, sondern wir verurteilen den anderen. Dabei haben aber wir in unserem eigenen Leben noch ganz viele persönliche Nöte, Sünde, Schwierigkeiten, Kämpfe, Auseinandersetzungen, die wir gar nicht wahrnehmen wollen. Und jetzt verhalten wir uns aus diesem Grund auch nicht richtig. Das ist etwas, wo der Herr Jesus gemerkt hat, dass seine Jünger, die später Aposteln dann auch wurde, so genannt wurde, dass sie damit auch zu ringen hatte. Warum fällt es uns so schwer, unsere eigene Sünde zu erkennen und die Schwere der Sünde richtig zu verstehen? Weil wir uns lieben. Aber jetzt muss ich es richtig sagen, weil wir uns auf eine sündige Art lieben. Wir sind uns gegenüber blind oft. Wir nehmen gar nicht wahr, dass wir einen Balken im Auge haben. Wir schauen darüber hinweg. Uns fällt vielmehr auf, dass der andere einen Splitter in seinem Auge hat. Der muss raus. Aber mein Balken sehe ich nicht unbedingt. Das nehme ich nicht wahr. Und so geht es jedem Einzelnen. Der natürliche Mensch, der hat überhaupt ein Problem, dass er sich als Sünder sieht. Tue Recht und scheue niemand. So, das ist also das Lebensmodell von ganz arg vielen. Der natürliche Mensch begreift nicht, dass er durch Sünde verunstaltet ist, dass er verdorben in seinem eigenen Herzen ist und dass er nur durch den Herrn Jesus Christus und seine rettende Gnade überhaupt Vergebung und Reinigung und Heiligung erfahren kann. Aber das geht nun weiter auch für das Kind Gottes, welcher nun schon, also das Kind Gottes, welches errettet ist, ist es ganz oft so, dass es Probleme mit dem Seher hat. Und diese Probleme mit dem Seher, die werden nur geregelt durch eine Brille, durch eine Sehhilfe. Manche von euch haben solche Sehhilfe. Der Herr Jesus hat uns eine Sehhilfe gegeben, damit wir uns entdecken dürfen, wie wir sind. Und diese Sehhilfe ist die Bibel. Die Bibel zeigt uns, wer wir sind, ganz ungeschminkt. Sie sagt uns, wer wir sind. Sie spricht ganz deutlich über uns. Sie nimmt kein Blatt vor den Mund. Sie sagt alles. Alle sind Sünder. Und sie macht ein Werk, welches wir nicht ersetzen können. Ich kann dir so direkt ins Gesicht hinein sagen, wenn du die Bibel nicht liest, wenn du sie nicht jeden Tag liest, wenn du sie nicht von vorne nach hinten liest, dann wirst du auf jeden Fall ein Problem haben mit dieser Sache. Du siehst dich als jemand Gutes an und den anderen aber als jemand, dem fehlt's. Dem müssen wir helfen. Und je länger man in der Bibel liest, umso mehr ist man davon überzeugt, dass man selber Hilfe braucht. Wie kann ich nur leben mit einem heiligen Gott, der keine einzige Sünde ungestraft lässt? Wie kann ich Gemeinschaft haben mit einem heiligen Gott, wenn ich ihm mich nähere, vergehe ich? Wie kann ich ihn lieben? Ich liebe doch alles andere, aber ihn so zu lieben, wie es ihm gebührt, wie geht es nur? Das sind dann die Fragen, die einen bewegen, wenn man also die Sehhilfe hat, ne? Wenn man die Bibel vor Augen hat und der Heilige Geist einen lehrt und unterweist, dann kommen die Balken auf einmal so zum Vorschein. Und dann nimmt man wahr, was man für ein Sünder ist. Und dann blickt man auf den anderen in einer anderen Art und Weise. Wenn man als Selbstgerechter, der quasi sagt, halt, schau mal, du hast einen Splitter im Auge, ich ziehe ihn dir jetzt raus und dann helfe ich dir. Sondern man schaut auf den anderen als jemand, der selbst auch durch Gottes Barmherzigkeit leben, lernen darf, zum Leben kommen konnte und in dieser Güte und Liebe wendet man sich nun dem anderen zu und versucht ihm beizustehen. Das ist etwas, was also die Jünger lernen mussten. Und wir müssen es auch lernen. Dieses Miteinander umgehen ist etwas überaus Komplexes und wir entdecken gar nicht, wie oft wir da versagen. Ich versage da ganz oft und jeder, der nur klein wenig so mit dem Herrn Jesus unterwegs ist und ihn kennt und mit ihm lebt, der weiß, dass er sehr oft darin versagt. Sehr oft können wir dem anderen gar nicht gerecht werden, weil wir eines gar nicht so richtig mache, wir hören nicht so richtig zu. Der Herr Jesus Christus, der hat es einmal im Johannesevangelium etwas aufschreiben lassen von dem Johannes. Ich will es euch mal vorlesen. Da geht es, Johannes 7, Vers 51, um Folgendes. Der Herr Jesus wird verurteilt von den Pharisäern und Schriftgelehrten. Und nun tritt der Nikodemus auf und sagt etwas. also Johannes Kapitel 7, Verse 50 und 51. Da spricht zu ihnen Nikodemus, der bei Nacht zu ihm gekommen war und der einer der ihren war: Richtet unser Gesetz einen Menschen, es sei denn, man habe ihn zuvor selbst gehört und erkannt, was er tut? Wie oft habe ich mir das selber schon auch eingestehen müssen, ich habe gar nicht richtig gehört. Entweder habe ich mir den anderen nicht richtig angehört oder ich habe überhört, was ich hätte hören sollen, was er gesagt hat. Ich habe mir gar nicht die Mühe gemacht, ihn zu erkennen, wie er wirklich ist und was er auch tut. Ich habe ihn im Voraus verurteilt. Und das können wir ja alle. Es ist ganz einfach, jemanden zu verurteilen. Und es ist oft sehr schwierig, ein klares Urteil über eine Sache, über einen Menschen, auch über einen Bruder oder über eine Schwester zu finden. Manchmal ist es fast besser, ruhig zu sein oder auch weniger zu sagen oder zu erklären, dass man es nicht ganz genau beurteilen oder auch ganz genau sagen kann, dass es für und wider gibt, als dass man zu schnell und zu leicht verurteilt. Der Herr Jesus Christus sagt genau in diesem 7. Kapitel im Johannesevangelium, was ich hier gerade mit euch aufgeschlagen habe, in Vers 24 folgendes: Richtet nicht nach dem Augenschein, sondern fällt ein gerechtes Urteil. Fällt ein gerechtes Urteil. Ich glaube, dass Christen gerade untereinander ganz oft hier auch verkehrte Urteile gefällt haben, sich versündigt haben in der Beurteilung untereinander. Wir haben heute schwierige Zeit, wo ein Virus ein Unwesen treibt und unter den Christen unterschiedliche Ansichten herrschen, wie man mit dem Virus umgehen soll und was man damit machen soll. Und jetzt kann es sein, dass ganz leicht der eine den anderen verurteilt. Und er sagt also: Weißt du, so wie du denkst, das ist ja schrecklich. Und das ist nicht richtig, wenn du so denkst. Und jetzt will ich dir mal sagen, wie man richtig darüber denken muss. Und dann musst du auch so denken, wie ich denke, denn sonst bist du kein guter Christ. Ein guter Christ muss so denken. Was machen wir, wenn wir so reden? Ja, wir sprechen einem Teil der Kinder Gottes, die der Herr wiedergeboren hat und sie liebt, ihre Gotteskindschaft ab, nur weil sie unter Umständen in einer Angelegenheit nicht ganz genauso denken, wie wir denken. Und das ist jetzt nicht nur, was also diesen Virus betrifft, das gibt es dann auch in andere nicht heilsnotwendige Dinge, wo es unterschiedliche Ansichten gibt, wo Christen sich voneinander unterscheiden. Und ganz schnell kann es dann sein, weil diese Christen sich in diesen Punkten unterscheiden, dass sie verurteilt werden. Die eine verurteile die anderen. Das war etwas, was unter den Jüngern auch geschehen ist. Wie können wir dem entgehen? Wie können wir uns hier richtig verhalten? Richtiges Maß findet, ein Meter, das steht hier eigentlich im Griechischen, das sollten wir machen, damit wir dann auch richtig urteilen können. Denn Vers 2 heißt es, denn mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst, wird auch euch zugemessen werden. Also wenn ich jetzt von meiner Seite aus mir wünsche, dass der Herr mit mir gnädig ist, wer möchte das nicht? Also sitzt hier jemand, der von sich aus sagen würde, ich möchte nicht, dass der Herr mir gnädig ist, sondern ich möchte, dass er mich verdammt und verurteilt und dass er mich für immer und ewig in der Hölle schmoren lässt. Ich möchte das. Ich möchte genau das. Ich möchte gar nichts anderes. Wer möchte das schon? Also, wer möchte das schon? Wer möchte doch gnädig den Herrn auch erleben, dass er uns gnädig ist, dass er in seiner Barmherzigkeit sich uns zuwendet. Aber können wir Gnade erwarten, wenn wir mit anderen Menschen total ungnädig sind? Können wir erwarten, dass der Herr uns gnädig ist, wenn wir anderen gegenüber gar keine Gnade und gar keine Barmherzigkeit zeigen können? Wenn wir nur von oben herab auf sie schauen können, mit unserem Finger auf sie zeigen können und sie verurteilen können, diese schreckliche Menschen. Das ist, was der Herr Jesus hier den Jüngern vorhält. Wollt ihr Gnade? Dann seid gnädig. Mit welchem Maß messt ihr? Wenn ihr morgen über dieses oder jenes redet, wenn ihr Menschen beurteilt, wenn ihr die Politiker in dieser Welt, wenn ihr über sie redet, wenn ihr über die Regierung redet, wenn ihr über die Polizei redet, wenn ihr über Nachbarn redet, wenn ihr über einen Arbeitskollege redet, wie redet ihr über diese Menschen? Wie redet ihr über die Nachbargemeinde? Wie redet ihr über andere Christen? Es ist leicht zu schimpfen. Ganz viele schimpfen heute. Es ist viel schwieriger, barmherzig zu sein. Es ist viel schwieriger, gnädig zu sein. Es ist viel schwieriger zu sagen, ich möchte für denjenigen, gerade weil er meine Augen vielleicht auch Dinge tut, die mir missfallen, ich möchte für ihn beten, aber ich möchte mich davor hüten, schlecht über ihn zu reden. Ihn einfach nur zu verurteilen. Das ist es, was der Herr Jesus Christus hier auch so deutlich macht und mit so harten Worten, du Heuchler. Und jetzt also hat er seine Jünger vor Augen, nicht? Also da sind wir seine Jünger. Jetzt könnte jeder Einzelne aufstehen und sagen, also das ist nicht fair, ich bin kein Heuchler. Und doch können wir genauso uns verhalten. Scheinheilige, so könnte man es auch übersetzen. Ihr seid Scheinheilige, wenn ihr das macht. Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen. Das heißt also, dass eigentlich nur derjenige, der dem Herrn Jesus ähnlich ist, in der Lage ist, richtiger die Dinge zu verstehen. Wir werden nie so, also hier auf der Erde, nie wieder Herr Jesus Christus sein und können von daher auch nie die Dinge hundertprozentig richtig in allem sehen und beurteilen. Aber darum geht es, dass ich verstehe, je mehr ich in meiner Heiligung wachse, umso besser kann ich auch umgehen, die Dinge, die um mich herum sind, zu beurteilen. Und je weniger ich dem Herrn Jesus Christus gleich bin oder ähnlich bin, umso mehr werde ich auch einfach nur jemand sein, der verurteilt, der richtet, der alles niedermacht. Ja, es müsste doch alles so denken, wie ich denke. Dann wär's gut. Das ist vermessen. Das ist vermessen. Da stelle ich mich eigentlich hin und sage, ich bin der Retter. Ich bin derjenige. Nein, ich bin genauso unvollkommen und in meiner Erkenntnis habe ich noch so vieles, was ich lernen muss und wo ich wachsen muss. Und der Einzige, wo ich immer hinweisen kann, wo ich immer sagen kann, komm zu ihm und lern sein Recht, lern seine Urteile, das ist der Herr Jesus Christus. Ja? Wenn jemand in der Heiligung gewachsen ist, dann wird er immer die Einzelnen, denen er begegnet, wird er immer ihnen sagen, kommt mit eure Angelegenheiten zu dem Herrn Jesus Christus und lasst euch von ihm Recht sprechen. Kommt mit eure Angelegenheiten zur Bibel und lest in der Bibel und ihr werdet lernen, Recht zu leben und Recht die Dinge zu beurteilen. Darum geht es. Das sollte die Jünger dann später auch tun. Und wir haben es für uns zu lernen. Es ist gar nicht so einfach, diese Liebe Gottes und die Heiligkeit Gottes, das Wort Gottes und die Gerechtigkeit Gottes immer vor Augen zu haben, wenn man den anderen sieht und etwas, was der andere tut, beurteilen soll. Aber darum geht es, um nicht weniger. Das alles vor Auge zu haben. Ich kann nur die Wahrheit vor Auge haben, ohne Liebe. Und dann bin ich jemand, der ganz hart ist. Ich kann aber auch nur die Liebe vor Auge haben, ohne die Wahrheit. Dann bin ich auch jemand, der im Grunde genommen unwahrhaftig ist. Dann lasse ich die 5 Grade sein. Dann ist Ökumene für mich etwas, was ich suche und liebe. Ob die jetzt genauso es ausdrücke, wie da auch wir es ausdrücken oder wie es in der Bibel steht, das ist gar nicht so wichtig. Wir müssen sie lieben. Ne? Unwahrhaftig. Richtig richte, ein rechtes Urteil fälle. Das zu tun, das ist eine Lebensaufgabe. Und im Grunde genommen ist es so, dass gerade derjenige, der sich dies zu Herzen nimmt, immer besser auch lernt, wie kompliziert es manchmal sein kann. Und wie leicht man in einem Urteil daneben liegen kann. Vielleicht nur 70% oder 80% von dem trifft, was vorhanden ist und was auch vor einem liegt. Und in 30% oder vielleicht manchmal sogar auch mehr ganz arg sich irrt. Und es ist wichtig, dass wir überhaupt diese Notwendigkeit sehen, wenn wir etwas vor Auge haben, dass wir den Herrn Jesus bitten, Herr Jesus, lehre mich es zu sehen mit deinen Augen. Lehre es mich zu hören mit deinen Ohren. Lehre es mich zu erkennen mit deiner Weisheit. Das macht nur derjenige, der also mit dem Herrn Jesus Christus lebt, und begriffen hat, wie unzuverlässig sein Verstand und seine eigene Erkenntnis ist. Der Stolze, der noch gar nicht wirklich geheiligt ist, der im Grunde genommen noch sehr egoistisch und von sich selbst eingenommen ist, der sagt einfach nur, ach, darüber muss ich nur nachdenken, dann werde ich schon das begreifen. Der vertraut sich noch vollkommen, der ist noch vollkommen davon überzeugt, ach, ich bin dazu in der Lage, ich habe diese Fähigkeit. Und der muss es erst lernen. Und das ist das, was nun der Herr Jesus hier aus seinen Jüngern also mitgeben wollte. Da sind sie vielleicht auch erschrocken, aber das ist notwendig. Es ist notwendig, mal diese Frage dem Herrn Jesus zu bringen und dieses Gebetsanliegen ihm auch mitzugeben, Herr Jesus, zeig mir doch meine Balken. Habt ihr das schon mal so gemacht? Zeig mir doch meine Balken. Also, nicht nur zeig mir, wie ich dem anderen helfen kann. Nicht? Also du siehst ja, Herr, da, das läuft total schief und das ist ganz schlecht und das geht nicht gut. Sondern, Herr, zeig du mir meine Balken. Und der Herr Jesus, der sagt es hier als jemand, der seine Kinder dahin bringen will, gut Dinge zu bewerten, gut Dinge zu beurteilen. Das ist für unser Leben ein Segen, wenn wir das tun. Während, wenn wir dauernd verurteilen, wenn wir das nicht lernen, richtig auch die Dinge zu sehen und wahrzunehmen, wie sie Gott sieht, dann sind wir fortwährend auch in einem Kampf, in einem Streit. Wir sind in ganz viele unnötige Gewissensnöte und Herzensunruhe. Das ist für uns ganz schwer. Also das Anliegen des Herrn Jesus ist hier nicht, jemand fertig zu machen und ihm zu erklären, du bist der Allerletzte, der sich überhaupt ein Urteil erlauben darf, sondern er möchte eigentlich den einzelnen seiner Kinder zeigen, ich möchte dich weiterbringen darin, dich besser zu erkennen, dadurch, dass du mich erkennst und dadurch auch den anderen und die Umstände besser zu erkennen, damit du für den anderen wirklich ein Segen sein kannst und nicht ihn verurteilst. Das ist das allererste Anliegen, welches wir hier auch vorfinden. Das zweite Anliegen, was der Herr Jesus hier auch seinen Jüngern mitgibt, das ist eines, was in diesem sechsten Vers ganz alleine erwähnt wird. Gebt das Heilige, deswegen lese ich es jetzt auch nochmal vor, weil wir nur diesen einen Vers hier haben. Gebt das Heilige nicht den Hunden und werft eure Perlen nicht vor die Säue, damit diese sie nicht mit ihren Füßen zertreten und jene sich nicht umwenden und euch zerreißen. Manche Bibelverse sind nicht leicht zu verstehen. Der erste Abschnitt, ich möchte es mal so sagen, ich glaube, dass das noch ein bisschen einfacher ist zum Verstehen, aber der zweite Abschnitt, das kann dann schon ein bisschen schwieriger sein. Es geht hier um das Heilige, das ist noch vielleicht etwas, was wir leichter begreifen können. Es geht hier um das Evangelium, es geht hier um Gott, es geht hier um sein Wort. Fassen wir es einmal so zusammen. Und jetzt geht es darum, dieses Heilige nicht Hunden hinzuwerfen. Perlen, das ist dann im Grunde genommen das Gegenstück zu dem Heiligen, das Wertvolle, nicht vor die Säue. Ich will euch anhand von einem Beispiel es aufzeigen, was das heißen kann und wie es dann in der Praxis nachher von den Aposteln wirklich auch umgesetzt wurde. In der Apostelgeschichte in Kapitel 18, und zwar ab Vers 5, lesen wir etwas von Menschen, die sich genauso wie die Hunde und die Schweine, die hier geschildert worden sind, verhalten gegenüber dem Heiligen, gegenüber dem Evangelium, gegenüber dem lebendigen Gott, gegenüber seinem Werk. In Apostelgeschichte Kapitel 18 heißt es also ab Vers 5, lese ich uns mal vor, als aber Silas und Timotheus aus Mazedonien ankamen, wurde Paulus durch den Geist gedrängt, den Juden zu bezeugen, dass Jesus der Christus ist. Als sie aber widerstrebten und lästerten, schüttelte er die Kleider aus und sprach zu ihnen, euer Blut sei auf eurem Haupt, ich bin rein davon, von nun an gehe ich zu den Heiden. Und er ging von dort weg und begab sich in das Haus eines gottesfürchtigen Mannes mit Namen Justus, dessen Haus an die Synagoge stieß. Das heißt also, es ist durchaus denkbar, dass wir, wenn wir uns Zeugnis geben und von dem Herrn Jesus reden, es mit Menschen zu tun haben können, die dem widerstreben und lästern. Die also genauso sich verhalten, wie der Herr Jesus es hier sagt. Sie zertreten mit ihren eigenen Füßen das, was uns so lieb und wertvoll ist, und sie wenden sich dann um uns zu zerreißen. Das ist ja uns zum Schutz gesagt. Das ist nicht einfach nur quasi etwas, wo wir jetzt denken müssen, oh, da tut uns der Herr Jesus was vorenthalten. Es ist gut zu wissen, wo wir auch einen Auftrag haben und wo wir keinen Auftrag haben für ein Zeugnis. Und es gibt es nun eben auch, es gibt diese Grenze, wo unser Auftrag aufhört. Wo der Herr Jesus sagt, schau, hier sind Menschen und die verhalten sich wie Schweine, die verhalten sich wie Hunde. Wenn du ihnen jetzt das gibst, was heilig ist, wenn du ihnen von mir erzählst und du merkst es, dass sie genauso sich verhalten und dass sie das zertreten und dass sie nun eben wild werden und dagegen auch eben streiten, pass auf. Wende dich von ihnen ab, so wie es der Paulus ever da auch getan hat. Und versuch nicht einfach dann mehr und mehr und mehr noch einmal ihnen hinterher zu gehen, sondern das ist dann etwas, wo du auch getrost dich darauf beziehen kannst, was ich hier in der Bergpredigt gesagt habe. Es gibt eine Grenze. Und diese Grenze setzt der, von dem wir sagen, er ist die Liebe. Na? Ist wichtig zu verstehen. Man kann jemanden, der zu Tode liebe, so quasi, ach, wenn ich nur noch ein bisschen weiter das Heilige, den Schweine und den Hunde gebe, dann werde sie selber auch zu Heilige. Das sagt der Herr Jesus hier nicht. Er sagt nicht, also bitte macht es einfach weiter, sondern gebt das Heilige nicht den Hunden, werft eure Perlen nicht vor die Säue, damit diese sie nicht mit ihren Füßen zertreten und jene sich nicht umwenden und euch zerreißen. Es ist manchmal gar nicht einfach, das gebe ich jetzt zu, das in der Praxis umzusetzen. Es ist ganz besonders nicht einfach, wenn uns diese Menschen Anliegen sind und wir nun ganz besonders sie auf dem Herzen liegen haben. Und doch kann es natürlich sein, dass sie sich auch so oder so ähnlich verhalten. Was machen wir dann? Legen wir es am Herrn hin. Wir brauchen ihn sowieso. Wenn er wirken soll, muss er es ja tun. Er kann uns dann helfen zu unterscheiden, soll ich jetzt hier, Herr, weiter auch ein Zeugnis sein oder soll ich mich zurückziehen? Manchmal kann es auch sein, dass man sich nur für einen Augenblick zurückzieht. Das heißt ja nicht immer, dass man für immer und fortwährend sich zurückzieht. Aber der Herr kann uns hier leiden und er möchte uns hier auch leiden. Wichtig ist es nur, dass ich das verstehe, dass ich das erkenne. Es gibt eine Grenze und es ist gefährlich, diese Grenze zu überschreiten, weil eben nun, wenn ich da mich nicht hüte, genau das passieren kann. Sie wenden sich um und sie zerreißen mich. Das ist das, was hier auch eben geschieht oder was hier geschildert wird und weswegen das auch Beachtung finden muss. Aber ich komme gleich zu meinem dritten Anliegen, weil mir das noch ganz besonders auch auf dem Herzen liegt, dieses dritte Anliegen, und ich euch das unbedingt auch noch mitgeben möchte. Und deswegen lese ich uns das auch nochmal vor in Vers 7 bis 11. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Eine Ermutigung, den Herrn zu suchen. Im Gebet ihn anzurufen. Und es geht sogar noch weiter, Vers 8. Jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Wir brauchen diese Ermutigung. zum Gebet. Und wenn der Herr Jesus Christus hier seine Jünger vor Auge hat, sie stehe oder sitze vor ihm, dann hat er ja als der Sohn Gottes ihr ganzes Leben vor Auge. Und er sieht diese Augenblicke, wo sie von sich aus gar nicht mehr bitten wollen, weil sie nicht mehr vertrauen können, weil sie so innerlich zerschlagen sind von den Geschehnissen, dass sie gar nicht mehr überhaupt ans Beten denken. Er sieht ihr ganzes Leben vor sich und er weiß, wie viele Augenblicke in ihrem Leben in der Zukunft es geben wird, wo sie müde geworden sind, an auch weiter zu beten. Oh, wie oft geht es uns genauso. Wir sind müde geworden. Vielleicht nicht insgesamt, aber manches Mal ist es so, dass wir müde geworden sind, für einzelne Anliegen zu beten. Nicht, weil der Herr müde geworden ist und sie uns nicht mehr mitgeben möchte, aber wir sind müde geworden. Wir sagen, ich kann nicht mehr weiter für diese Sache oder für diese Person beten. Ich habe nicht mehr die Kraft und ich habe auch nicht mehr das Vertrauen, ich habe auch nicht mehr die Hoffnung. Und dann sagt der Herr, bete weiter. Such weiter mich. Manchmal sind es ja auch Angelegenheiten, was unser eigenes Leben und unsere eigene Heiligung betrifft, wo wir sagen, oh Herr, wie lange schon stehe ich in diesem Kampf, wie lange schon komme ich nicht zurecht in dieser Angelegenheit. Wie viele Jahre schon sind vergangen und es hat sich nichts geändert. Und dann sagt der Herr, such mich weiter, gib nicht auf. Manch einer, der steht ganz noch draußen vor der Tür und sagt, ich kann von mir aus gar nicht bezeugen, dass der Herr Jesus in meinem Herzen wohnt. Das alles ist mir noch fremd. Die Bibel ist für mich ein fremdes Buch. Gottesdienst ist für mich mehr Anstrengung als eine Freude. Und Gebet ist etwas für mich, was eigentlich nur so darin besteht, etwas auswendig Gelerntes zu sagen. Aber eine persönliche Beziehung zu dir, Herr Jesus, habe ich nicht. Ich habe kein Anliegen. Ich rede lieber mit anderen, mit meinen Freunden. Mit denen kann ich mich stundenlang unterhalten. Wenn es so ist, dann kann man das dem Herrn Jesus Christus bringen und kann sagen, Herr Jesus, jetzt suche ich dich auf und genau so geht es mir, wie ich jetzt das auch gerade geschildert habe. Anklopfer, er wird auftun. Jeder, der bittet, empfängt. Wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Vor einer Weile habe ich mit dem jungen Mann gesprochen. Der hat mir gesagt, er hat den Herrn gesucht, aber er hat ihn nicht gefunden. Das heißt jetzt also, er hat recht, nicht? Also ist es so, dass der junge Mann recht hat. Er hat sich wirklich angestrengt, den Herrn kennenzulernen. Und der Herr hat gesagt, du, ich verstecke mich vor dir. Du darfst mich nicht finden. Nein, das wird es nie geben. Wenn wir den Herrn von Herzen suchen, wird er sich finden lassen. Wir sind es. Wir wollen eigentlich gar nicht den Herrn finden, wir wollen nur etwas von ihm. Ne? Herr, hilf mir doch, dass ich da weiterkomme. Wir wollen nicht Erlösung, sondern wir wollen Verherrlichung unserer selbst. Wir wollen nicht Dienst für ihn, sondern wir wollen selber, dass andere uns dienen. Also es gibt ganz viele Gründe, warum dann das auch manches Mal jemand so vorkommt, dass also er den Herrn sucht und ihn finden kann. Aber wenn es so ist, dann darf ich euch sagen, hier hier steht's, wie es wirklich ist. Wenn am Ende ihr vor dem lebendigen Gott steht, werdet ihr nie zu ihm sagen können, ich habe dich gesucht, aber du hast dich nicht finden lassen. Werdet ihr nie sagen können. Es wird nie irgendeiner sagen können und wird dann auch noch Recht bekommen. Und es wird in der Bibel so klar und so verständlich auch dargelegt. Alle, die ihr heute Morgen hier sitzt, alle, die ihr euch hier befindet, ihr könnt fortwährend zu dem Herrn Jesus Christus kommen und könnt fortwährend ihm sagen, Herr Jesus, rette mich. Es ist nicht der Grund, dass der Herr Jesus von sich aus sagen würde, ich möchte gar nicht, dass du zu mir kommst. Wer zu mir kommt, sagt der Herr Jesus, den nimmt er auch an. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, die an seinen Namen glauben. Da ist nicht irgendjemand, wo dann eben, wenn er den Herrn Jesus in seinem Herzen aufnehmen will, ihm seine Sünde bekennen will und ihn um Vergebung bittet, dass der Herr Jesus sagt, du bleib mir gestohlen. Das ist nie der Grund. Unsere Motive, dass wir hier gar nicht wirklich in unserem Herzen entdeckt haben, wie verloren wir sind, sondern einfach nur ein Spiel mit Gott spielen, das ist manchmal der Grund, dass dann es gar nicht so klappt, wie es gehen soll. Aber die Ermutigung zum Gebet, die ist hier da. Und zur Ermutigung für das Gebet wird nun ein Beispiel noch gebraucht von dem Herrn Jesus Christus. Und das geht so in Vers 9 bis 11. Ich lese es euch auch noch mal vor. Oder ist unter euch ein Mensch, der, wenn sein Sohn ihn um Brot bittet, ihm einen Stein gibt? Oder wenn er um einen Fisch bittet, ihm eine Schlange gibt? Und jetzt kommt's, also das ist jetzt gar nicht so einfach, das sich anzuhören. Und wenn nun ihr, die ihr böse seid, muss man erst einmal schlucken, ja? Das sagt er zu seinen Jüngern. Und wenn nun ihr, die ihr böse seid, sagt er natürlich auch zu allen anderen, die es hören. Aber da muss ich erst einmal bereit sein dafür, dass ich das annehme. Ich bin als natürlicher Mensch jemand, der böse ist. Und selbst als Kind Gottes kann ich noch in meinem eigenen Herzen ganz viele böse Herzensneigungen haben. Und mein Fleisch, welches noch nicht erlöst ist, in diesem Fleisch wohnt die Sünde und dieses Fleisch kämpft immer gegen den Heiligen Geist und gegen das, was Gott will. Also, er hat schon recht, der Herr Jesus, wenn er das sagt. Aber sein Beispiel geht ja nun so. Und wenn also ihr, die ihr böse seid, als Väter euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten. Und dahinter steckt der Gedanke, der ist nun also fast noch eine größere Ermutigung. Ihr wisst gar nicht, wie gütig und barmherzig der himmlische Vater ist. So quasi eine Aufforderung, den himmlischen Vater in seiner Güte und Barmherzigkeit kennenzulernen. Kann es sein, dass wir von uns aus ein Bild vom himmlischen Vater haben, wo ganz anders auch ist, was vielleicht geprägt ist von den irdischen Vätern, die wir alle kennengelernt haben, unserem eigenen Vater, andere Väter? Ich weiß es nicht, es ist durchaus denkbar. Aber darum ringt der Herr hier. Er möchte, dass also sie selbst, seine Jünger, alle, die es hören, begreife, es gibt keinen besseren Vater als den himmlischen Vater. Im Jakobusbrief wird es mal im ersten Kapitel auf diese Art und Weise von dem Jakobus zusammengefasst. Wenn ihr wollt, dürft ihr das gerne mit aufschlagen. Im Jakobus 1, Vers 17, ein ganz bekannter Vers, da heißt es in folgender Weise, Jakobus 1, Vers 17, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater. Was für ein Bild vom himmlischen Vater haben wir? Wie sehen wir unseren Vater im Himmel an? Wie betrachten wir ihn? Der Herr Jesus Christus muss damit hier ringen mit einem Verständnis, welches verkehrt ist. Er muss sagen, schaut doch mal, ihr schon als Väter, die noch so viel verkehrt machen, ihr gebt euren Kindern gute Gabe. Wenn also sie euch bitte um ein Brot, dann gebt ihr ihnen doch nicht anstatt des Brotes eine Schlange, ne? Oder einen Stein. Wenn sie euch um einen Fisch bittet, dann gebt ihr ihnen doch keine Schlange. Ihr gebt euren Kindern gute Gabe. Aber wie viel mehr ist der himmlische Vater in der Lage, euch Gutes zu geben? Also wenn es jetzt da draußen dann nach dem Gottesdienst so ein Verkaufswagen rumfahren würde und der würde ganz gute Lebensmittel essen, anbieten und würde ausrufen, heute ist alles umsonst. Ein echter Schwabe lässt sich da nicht zweimal bitte. Also der geht dann dahin, nicht? Also so und sagt, also ja, bitte hier, ich würde gern auch zugreifen. Ich würde gerne da auch etwas haben. Und das ist jetzt das, was so unfassbar ist. Bei dem himmlischen Vater ist ja alles umsonst, es ist ja seine Gnade, durch die wir auch alles erhalten. Wir können dafür ja gar nichts tun. Es ist ja nicht, dass wir uns erst das verdienen könnten. Wir dürfen einfach als Sünder zu ihm kommen, dürfen ihn um Vergebung bitten und dürfen seine Gnade in Anspruch nehmen. Und diese guten Gaben, die er uns auch geben möchte, dürfen wir erhalten umsonst. Wir können sie uns gar nicht verdienen. Und trotzdem geht es dem Herrn Jesus Christus wahrscheinlich so, dass er sagt, dafür, dass das alles umsonst aus Gnade ist, ist es ganz erstaunlich, dass so wenige kommen. Das ist unser sündiges Wesen. Wir gehen in die Welt, um leben zu können. Also wir gehen nicht zu dem Herrn Jesus Christus und zu dem Wort Gottes und sammeln die gute Gabe ein, die der Herr Jesus Christus uns dort geben möchte, in der Gemeinschaft mit ihm, sondern wir gehen in die Welt, wenn wir leben wollen. Und das ist es, was der Herr Jesus Christus hier auch seine Jünger zeigen möchte. Wenn ihr wirklich leben wollt, wenn ihr wirklich gesegnet werden wollt, wenn ihr wirklich auch reich werden wollt, dann müsst ihr zu mir kommen. Nicht reich materiell, sondern im Herzen reich. Wie viele Menschen sind im Herzen arm? Das heißt also, sie sind nicht in der Lage zu lieben, zu vergeben. Sie sind so einseitig, sie können immer nur an gewisse Dinge denken. Sie haben gar keinen Reichtum in ihrem Herzen. Da ist gar nichts da. Das ist alles so eng. Nur so, wie ich denke, ist richtig gedacht. Nur so, wie ich esse und trinke, so muss man essen und trinken. Nur so wie ich mich kleide, so kleidet man sich richtig. Nur so wie ich lebe, wie ich mich verhalte, nur so lebt man richtig und verhält man sich richtig. Das ist Armut. Das ist eine ganz große Armut. Und wenn der Herr Jesus Christus nun in das Herz eines Menschen hineinkommt, dann lässt er dieses Herz reich werden. Und dann kann man für jeden etwas sein. Für den, sagte Paulus, der ohne Gesetz ist, kann ich jemand sein, der für ihn ein Zeugnis sein kann, ihn erreichen kann. Für jemand, der unter dem Gesetz ist, kann ich jemand sein, als wäre ich fast selber auch unter dem Gesetz. Ne? Also ich kann dem Jude ein Jude, dem Grieche ein Grieche sein, dem Heide ein Heide sein. Ich kann allen alles werden, um sie zu gewinnen. Ich bin reich. Ich bin jetzt nicht nur jemand, der eine gewisse Bevölkerungsschicht überhaupt in der Lage ist zu begegnen. Sondern ich kann dem Armen, der gar nichts hat und gar nicht gebildet ist, genauso ein liebendes Zeugnis sein wie dem Hochschulprofessor mit 3 Doktortiteln. Mein Herz ist so reich gemacht worden durch den Herrn Jesus Christus, dass ich das in der Lage bin zu tun. Das ist Reichtum. Das ist wahrer Reichtum. Ich muss nicht darauf versessen sein, dass ich alles besser weiß, sondern ich kann weiter lernen und wachsen. Ich bin weiter neugierig. Ich stecke weiter meine Nase in die Bibel und lerne. Ich lerne von dem, was Gott geschaffen hat. Durch die Schöpfung. Ich lerne von so vielen Dingen. Reichtum. Was kann der himmlische Vater uns alles geben? Und wie wenig tun wir trotzdem unsere Hände nach ihm hin ausstrecken? Und das ist jetzt, was er eigentlich möchte, dass wir das noch viel, viel mehr tun. Deswegen sagt er das hier aus seinen Jüngern. Bittet. Sucht. Klopft an. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Darf ich zum Schluss diesen schönen Vers aus dem Psalm 103 uns vorlesen, als eine Überschrift für unsere neue Woche, also Entdeckungsreise. Der Herr Jesus ermutigt uns, ihn aufzusuchen und die Gaben des himmlischen Vaters noch viel besser kennenzulernen. In Psalm 103, Vers 13 heißt es, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten, denn er weiß, was wir für ein Gebilde sind. Er denkt daran, dass wir Staub sind. Er weiß, am Morgen, wenn ich sage, Herr Jesus, heute möchte ich also dein Wort lesen, dir gehorche und ein Zeugnis für dich sein. Er weiß darum, dass wir es am Mittag dann schon vielleicht gar nicht mehr so ernst meinen und am Nachmittag schon ganz vergessen haben und am Abend machen wir dann eh, was wir wollen. Also er weiß, versteht ihr was? Das, er weiß, er kennt es, also er weiß, mit wem er es zu tun hat. Und das jetzt nicht nur in dieser negativen Weise, sondern auch in der Weise, dass er weiß, wenn es gibt, das gibt es ja auch ganz oft, er weiß darum, dass manches Kind Gottes, mancher Christ, wirklich von ganzem Herzen sich wünscht zu wachsen und immer wieder so verzweifelt ist darüber, dass also es gar nicht so vorangeht. Das ist jetzt wie bei dem, jetzt will ich das Beispiel von dem Kind am Schluss gebrauchen, um es zu illustrieren, das Kind, was Fahrradfahren lernen möchte. Und nicht alle Kinder sind gleich geschickt beim Fahrradfahren lernen. Und manches Kind, das setzt sich aufs Fahrrad immer wieder drauf und immer wieder fällt es um. Es beherrscht es einfach nicht. Und jetzt ist es ganz, ganz arg entmutigt. Und es schmeißt dieses Fahrrad in die Ecke und sagt, also ich will dieses Fahrrad nicht mehr sehen. Ich will kein Fahrrad mehr fahren. Ich will es gar nicht lernen. Und dann wendet sich der himmlische Vater dem Kind zu und sagt, ich werde es dir beibringen, Fahrrad zu fahren. Du wirst es lernen. Du wirst es lernen. Ich werde dir helfen. Wir werden es noch mal ganz neu versuchen. Und dann wirst du erfahren, dass du das lernen kannst, dass meine Hilfe ausreicht, dass du es lernst. Und das ist in alle Bereiche unseres geistlichen Lebens so, dass am Ende wir erfahren werden, dass die Bemühungen des himmlischen Vaters ausreichen, um uns vollkommen zu heiligen. Dass wir einmal vollkommen geheiligt vor dem himmlischen Vater ausstehen werden und vor dem Herrn Jesus Christus. Rein, ohne Flecke und ohne Runzeln. Was vermag er uns doch auch zu geben? Nehmt es mit in eure neue Woche, wenn ihr verzweifelt seid, wenn ihr an euch verzweifelt, wenn ihr verzagt seid, und denkt dann daran, der Herr wird euch lernen und beibringen, vielleicht jetzt nicht mehr unbedingt das Fahrradfahren, das könnt ihr schon, aber andere Dinge, wo ihr nicht könnt. Und da gibt es noch so vieles. Ich möchte am Schluss mit uns gemeinsam still werden und beten. Lieber Herr, wir wollen dir dafür danken, dass wir wachsen dürfen. Wenn du in deinen Garten schaust und deine Pflanze betrachtest, ach Herr, dann siehst du, dass ja sie oft von Unkraut umgeben sind und dass da manches auch wild vor sich hinwächst. Wie wunderbar ist es, dass wir aber in deine Hände sein dürfen und du dann uns reinigst, so wie du den Weinstock auch reinigst von deinen Wassertrieben. Ja, wir danken dir dafür, dass wir lernen dürfen, recht zu denken, recht auch zu beurteilen, recht zu urteilen. Danke, dass wir lernen dürfen, auch das Evangelium recht zu verkündigen. Danke, dass wir aber auch ermutigt werden zum Gebet. Manches Mal, Herr, weißt du es, geht es uns wirklich so, dass wir sagen, es lohnt sich gar nicht mehr weiter zu beten. Und dann erklärst du uns es aber doch, komm, leg es mir hin. Herr, wir danken dir für diese Ermutigung. Nun wollen wir dich bitten, dass du uns hilfst, noch viel mehr von dir und von unserem himmlischen Vater auch zu entdecken. Ach, Herr Jesus, offenbare du uns weiter den Vater und seine Gnade und Güte und Barmherzigkeit, all die guten Gaben, die er uns auch schon gegeben hat und auch noch geben möchte. Amen.